Pilatus und Jesus Christus. Verurteilung und Kreuzigung. Ein Ereignis, das Pilatus wohl nie mehr vergessen wird. Der einzig Gerechte steht vor dem Ungerechten. Der einzig Sündlose vor einem Sünder. Wir haben in dem letzten Video gesehen, wer Pilatus ist. Dass er geschichtlich bezeugt ist. Dass es archäologische Funde gibt, die ihn bestätigen. Und wir haben auch ein klein wenig seinen Charakter gesehen, dass er auch unschuldige Menschen umbringen ließ, dass er oft nicht lange fackelte. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal muss Pilatus erkennen, dass der Angeklagte vor ihm unschuldig ist. Doch wie wird Pilatus dann handeln? Wie wird er dann reagieren? Doch der Reihe nach, in drei Punkten. Zunächst einmal, Pilatus hat Fragen. Dann sehen wir, Pilatus hat Angst. Und dann zeigt uns die Bibel, Pilatus trifft eine Entscheidung. In den Jahren 26 bis 36, wir haben das ja in dem Video gesehen davor, war Pilatus Gouverneur der römischen Provinz Judäa. Sein Hauptsitz befand sich in Caesarea. Doch wenn jüdische Feste stattfanden, hielt er sich gewöhnlich in Jerusalem auf. So auch in der Zeit dieses Passafestes, an dem dann plötzlich der Herr Jesus vor ihn geführt wurde. Und so wird er, der Pilatus, einer der Hauptbeteiligten an der Verurteilung von Jesus Christus. Ich sage nicht, dass er der einzig Schuldige ist, dass Jesus Christus verurteilt wurde. Das war nicht nur Pilatus, das waren auch die römischen Soldaten, das waren auch die Juden, die ihn anklagten, das war jeder Mensch damals und das sind auch alle Menschen heute, du und ich. Unsere Sünden waren es schuld, dass der Herr an das Kreuz gehen musste, aber das werden wir gleich noch sehen. Als römischer Statthalter besaß Pilatus das sogenannte Ius Gladii. Wörtlich übersetzt heißt das das Recht des Schwertes. Er hatte also das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und da die Juden unter römischer Besatzungsmacht standen, hatten sie nicht die Möglichkeit, dieses Recht auszuüben. Und deswegen brachten die hohen Priester, angeführt von Kaiaphas, Jesus zu ihm. Sie hatten den Vorwurf der Gotteslästerung. Man sieht das in Markus 14. Wir wollen uns zwischendurch mal angucken, was die Bibel mal sagt. In Markus 14, in Vers 64, da sagen sie, was brauchen wir noch? Zeugen, ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie alle aber verurteilten ihn, dass er des Todes schuldig war. Das heißt, sie sprachen den Vorwurf der Gotteslästerung aus, was der Herr nie in seinem Leben getan hatte. Der Herr hat seinen Gott und Vater vollkommen offenbart. Er hat ihn vollkommen verherrlicht. Jeder, der etwas von ihm hörte, der hörte Worte aus der Gegenwart seines Vaters. Jeder, der seine Handlungen, seine Wunder sah, der merkte, das waren Handlungen aus der Gegenwart seines Vaters. Er hat nie Gott gelästert. Aber das war das, was die Führer, die Anführer des jüdischen Volkes behaupteten. Aber dieser Vorwurf war für die Römer bedeutungslos. Deswegen hätten sie nie einen unter Todesstrafe gestellt. Und deswegen sagen sie später, dass er ein Aufrührer ist. Das heißt, sie stellen ihn als einen politischen Aufrührer dar und damit bringen sie ihn dann in diese Gegenwart von Pilatus und sagen, er ist jemand, der eine Gefahr für den Kaiser darstellt. Und das war natürlich jetzt eine etwas kritische Situation. Und so steht Jesus nun vor Pilatus. Und dieser stellt ihm einige entscheidende Fragen. Bist du der König der Juden? Und der Jesus, der antwortet, du sagst es. An anderer Stelle macht er das noch präziser. Er sagt sogar, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Damit macht er ganz deutlich, dass sein Anspruch kein politischer Anspruch ist. Er sagt ja sogar im Johannesevangelium ganz klar, wenn es ein politischer Anspruch wäre, dann hätten seine Diener auch gekämpft. Aber das haben sie ja nicht getan. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Er erklärt also Pilatus, dass er ein König der ganz anderen Art ist. Es treten weitere große Fragen hervor. Was ist Macht? Und schließlich stellt Pilatus die Frage, was ist Wahrheit? Und er merkt überhaupt nicht, dass die vollkommene Wahrheit vor ihm steht. Doch eine echte Antwort scheint er wohl nicht zu suchen. Der Herr Jesus bezeugt, wir haben das gelesen, dass er gekommen ist, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und dass jeder, der aus der Wahrheit ist, eben auf seine Stimme hört. Die Anklagen werden schwerer, sie kommen auch von Seiten der Anführer des Volkes. Aber wir sehen dann, dass der Herr Jesus sich nicht verteidigt. Dieses Schweigen überrascht Pilatus natürlich. Denn ein Angeklagter kämpft normalerweise um sein Leben. Doch der Jesus erfüllt damit eine Prophezeiung aus Jesaja 53. Wir lesen da in Vers 7, dass wie ein Stamm ist, wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. So hat auch der Herr Jesus seinen Mund nicht geöffnet. Pilatus hat weitere Fragen, doch Jesus Christus schweigt. Das, was der Jesus ihm offenbart hat, das, was er ihm gezeigt hat, das war völlig ausreichend, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und jetzt sehen wir plötzlich einen Pilatus, der Angst hat. Dieser manchmal skrupellose Herrscher, der hat plötzlich Angst. Denn er muss erkennen, dass Jesus Christus unschuldig ist. Und er muss es sogar öffentlich sagen, ich finde keine Schuld an ihm. Und er gerät zunehmend unter Druck. Mitten in diese Situation hinein erhält er eine warnende Botschaft seiner Frau. Er solle nichts mit diesem Gerechten zu schaffen haben, da sie im Traum um seinetwillen gelitten hat. Das kannst du nachlesen in Matthäus 27, Vers 19. Hinzu kommt eine politische Zwickmühle, denn Pilatus ist dem römischen Kaiser verantwortlich. Johannes macht das sehr klar in seinem Evangelium. Die Juden sagen nämlich einmal in Vers 12, die Juden schrien und sagten, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, spricht gegen den Kaiser. Er ist also wirklich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite weiß er, dieser Mann ist unschuldig. Auf der anderen Seite weiß er, ist dem römischen Kaiser gegenüber verantwortlich. Gleichzeitig ist er darauf angewiesen, die jüdische Führung nicht gegen sich aufzubringen. Denn Beschwerden aus Jerusalem, die können sehr schnell nach Rom gelangen. Und übrigens, genau aus einem solchen Grund ist Pilatus später wegen solcher Spannungen abberufen worden. Er versucht daher erstmal einen Ausweg zu finden. Es gibt eine Tradition, die es ihm erlaubt, zum Fest einen Gefangenen freizulassen. Und das nutzt Pilatus. Er bietet dem Volk die Wahl zwischen Jesus und dem berüchtigten Verbrecher Barabbas an, wie du das in Matthäus 27 nachlesen kannst. Doch die Menge entscheidet sich gegen Jesus. Du siehst, nicht nur Pilatus ist verantwortlich. Nicht nur die Soldaten sind verantwortlich. Nicht nur die Führer des Volkes sind verantwortlich. Das ganze Volk ist verantwortlich. Obwohl Pilatus keinen Grund zur Verurteilung sieht, fehlt ihm der Mut, konsequent zu handeln. Ja, stattdessen lässt er Jesus geißeln, eine grausame Strafe, die oft der Kreuzigung vorausging. Die Soldaten, die verspotteten ihn, die setzten ihm eine Dornenkrone auf und sie legen ihm einen Purpurmantel um. Und Pilatus präsentiert ihn dann der Menge, obwohl er weiß, dass er unschuldig ist, mit den Worten, siehe der Mensch. Der Druck wird größer. Die Angst vor einem möglichen Machtverlust, vor einem politischen Skandal, vielleicht auch vor dem Zorn des Kaisers, wird immer größer. Und Pilatus steht vor einer Entscheidung zwischen Wahrheit und persönlicher Sicherheit. Wahrscheinlich ein Urteilsspruch, ein Ereignis, das er in seinem Leben nie mehr vergessen wird. Denn Pilatus muss jetzt eine Wahl treffen. Und Pilatus wählt den bequemen Weg. Am Ende entscheidet sich Pilatus also für den Weg des geringsten Widerstands. Trotz seiner immensen Zweifel und trotz seines Wissens um die Unschuld des Herrn Jesus gibt er dem Druck nach und er liefert Jesus zur Kreuzigung aus. Das war eine der grausamsten Hinrichtungsarten der Antike. Sie wurde auch gar nicht von den Römern erfunden, sondern schon von den Persern, aber von den Römern perfektioniert. Der Verurteilte musste den Querbalken des Kreuzes tragen. Nicht das ganze Kreuz, das war unmöglich, das wäre viel zu schwer gewesen. Aber den Querbalken, den musste man zur Hinrichtungsstätte tragen. Und dann wurde man gegeißelt und anschließend an das Kreuz genagelt. Und nach langen Qualen, meistens durch Ersticken oder durch Kraftlosigkeit, trat dann der Tod ein. Aber nicht so bei unserem Herrn. Nicht nur die Verhöre waren einzigartig, nicht nur das Urteil, das Pilatus dort sprach, ein absolutes Fehlurteil, sondern auch der Tod unseres Herrn am Kreuz war einzigartig. Denn unser Herr starb nicht am Kreuz aufgrund von Kraftlosigkeit. Der Herr konnte nach 6 Stunden, nachdem er 3 Stunden lang von Gott verlassen war und die Frage der Sünde und Schuld vollkommen geklärt war, da konnte unser Herr sein Leben in die Hand Gottes übergeben. Und da ist er ganz bewusst in den Tod gegangen. Und er konnte sogar noch Sätze und Wörter ausrufen, laut, und konnte rufen, es ist vollbracht. Und dann neigte er das Haupt und übergab den Geist. Man merkt auch dort am Kreuz, war der Herr Jesus der Handelnde. Er wird gekreuzigt zwischen 2 Verurteilten. Pilatus wird noch einmal aktiv, er lässt ein Schild anfertigen, das über dem Kreuz angebracht wurde. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und er macht das 3-sprachig, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, wie du das in Johannes 19 lesen kannst. Die hohen Priester protestierten. Doch Pilatus bleibt dabei, was ich geschrieben habe, in Johannes 19, Vers 22. Und ungewollt bezeugt er damit diese großartige Wahrheit. Am Ende der Kreuzigung kann der Jesus noch einmal sagen, mich dürstet. Und dann es ist vollbracht. Und dann sehen wir, dass die Soldaten nochmal aktiv werden. Sie kommen, um die Beine der Gekreuzigten zu brechen. Das Fest stand ja kurz bevor und man wollte die Gekreuzigten nicht weiter am Kreuz lassen. Und wenn man ihnen die Beine brach, dann beschleunigte das den Tod. Und dann kamen sie zu dem Herrn Jesus und dann stellten sie fest, dass er schon tot ist. Und deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Stattdessen durchbohrt ein Soldat seine Seite und es fließt Blut und Wasser heraus. Und das ist eine großartige Erfüllung und Teilerfüllung von dem, was wir in der Bibel finden. In Johannes 19, Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das erste ist eine Erfüllung. Kein Bein soll an ihm zerbrochen werden. Das geschah bei der Kreuzigung. Seine Beine wurden nicht zerbrochen. Der zweite Teil, da heißt es nicht, dass die Schrift erfüllt würde, sondern dort heißt es wiederum, sagt eine andere Schrift. Es ist eine Teilerfüllung. Es hat sich der Teil erfüllt, dass er durchstochen worden ist. Aber der Teil, dass sie auf ihn blicken und dass sie Buße darüber tun, das ist etwas, das findet erst in der Zukunft nach der Entrückung statt. Wenn der Überrest zur Umkehr kommen wird, dann werden sie weinend unter Tränen auf den blicken, den sie durchbohrt haben und werden verstehen, was dort aus unserer Sicht vor 2000 Jahren geschehen ist. Also eine Erfüllung und eine Teilerfüllung in diesem Ereignis. Nach dem Tod bittet Josef von Arimathäa, ein heimlicher Jünger, Pilatus um den Leib Jesu. Jetzt finden wir ihn noch ein einziges Mal und ich meine das letzte Mal. Und das Interessante ist, Pilatus ist überrascht, dass der Herr schon gestorben ist. Er erkundigt sich bei dem Hauptmann. Denn das Brechen der Beine bedeutete ja nicht, dass die Hingerichteten sofort starben. Es beschleunigte lediglich den Tod. Der Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon längst gestorben. Pilatus erlaubt es ihm. Ihr könnt das nachlesen in Markus 15, Vers 44. Der Jesus wird nach jüdischer Sitte mit Nikodemus, der hilft noch, Josef von Arimathea, begraben. Sie bringen eine große Menge Myrrhen und Aloe und wickeln den Leib in Leinbinden und legen ein neues Grab in einem nahegelegenen Garten. Das geschieht alles sehr schnell, denn der Sabbat steht vor der Tür. Ein Schlussgedanke. Pilatus steht exemplarisch für jeden Menschen. Er kennt die Wahrheit und muss sich entscheiden. Viele Menschen kennen die Wahrheit und entscheiden sich, wie Pilatus, dagegen zu handeln. Pilatus hatte die Macht gehabt zu handeln, doch er nutzt sie falsch. Er wählt den breiten Weg, den bequemen Weg, sich anpassen, mitlaufen, eigene Vorteile sichern. Genau das ist der Weg, den Pilatus wählt. Doch der Jesus, der zeigt einen anderen Weg. Ein Weg in der Abhängigkeit von seinem Gott und Vater. Gegründet auf Wahrheit. Gegründet auf Gerechtigkeit. Gegründet auf Liebe. Und all diese Dinge wurden während seines Lebens vollkommen offenbar. Seine Heiligkeit, seine Liebe. Am Kreuz scheint er der Verlierer zu sein. Doch wir wissen, dass der Herr nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Er ist der Sieger von Golgatha. Und dieses Kreuz ist die Grundlage dafür, dass Gott Sünden vergeben kann. Das heißt nicht, dass Pilatus unschuldig ist. Das heißt nicht, dass irgendein Mensch unschuldig ist. Sagte schon, alle sind schuldig. Auf der einen Seite haben wir die Verantwortung der Menschen, die Verantwortung des Pilatus. Auf der anderen Seite haben wir den Ratschluss und den Plan Gottes, dass sein Sohn in den Tod gehen musste, dass er in dem Gericht Gottes sein musste, damit Gott Sünden vergeben kann. Karfreitag zeigt die größte Ungerechtigkeit in der Geschichte. Und es ist gleichzeitig der Startpunkt für die Erlösung. Alle Menschen, die vor dem Kreuz gestorben sind und die an Gott geglaubt haben, denen konnte Gott die Sünden vergeben, hinblickend, vorausschauend auf dieses Werk, das dort am Kreuz geschehen sollte. Und alle anderen Menschen nach dem Kreuz bekommen ihre Sünden vergeben, wenn sie zu Gott kommen, auf der Grundlage des gleichen Werkes. Die Frage bleibt, die Pilatus stellte, was ist Wahrheit? Und noch viel wichtiger ist die Frage, wie ist deine Entscheidung in Bezug auf Jesus Christus? Willst du den breiten, den bequemen Weg gehen? Oder willst du den Weg hinter dem Herrn Jesus, dem Verworfenen, hergehen? Der letzte Weg, der führt zum ewigen Leben. Der breite Weg zur ewigen Verdammnis.